Herzlich willkommen zum Bild der Wissenschaft Podcast. Heute geht es um das Thema autonome Schiffe.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Über autonome Autos wurde schon viel geschrieben, doch dass künftig auf Rhein oder Mosel führerlose Schiffe unterwegs sein könnten, das überrascht. Dabei ist der Autopilot weiterentwickelt, als man denkt, denn rein technisch wären Schiffe mittlerweile in der Lage, von ganz allein den Rhein entlang zu schippern. Doch das ist bislang verboten. Heute spreche ich mit dem Ingenieur Cyril Alias vom Duisburger Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme unter anderem darüber, wie dieser Schiffsautopilot funktioniert und wie er hunderte Tonnen schwere Binnenschiffe durch Flussbiegungen und Stromstellen navigiert. Zudem sprechen wir darüber, ob das autonome Schiff die Patentlösung gegen den Fachkräftemangel in der Binnenschifffahrt ist. Herzlich willkommen, Herr Alias. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, ich bin schon ganz gespannt, über was wir heute so sprechen werden. Ich habe natürlich so einen Plan vorbereitet, klar. Aber bevor wir zum Technischen kommen, eine Sache hat mich schon immer interessiert, das wollte ich vorab mal klären. Meine Schwiegereltern wohnen in der Nähe von Bingen am Rhein und da liegen ja noch viele Rheinschiffe rum und oftmals sind das Holländer. Die haben Autos auf dem Achterdeck stehen und da sind dann Vorhänge und Blumentöpfchen in den Fenstern und das macht so einen Eindruck, als würde da eine ganze Familie wohnen. Und das hat mich schon immer interessiert. Ist es tatsächlich so, dass die da Wochen und Monate lang wohnen?
Ja, tatsächlich. Es gibt dieses Lebensmodell, dass ganze Familien auf dem Schiff leben, arbeiten. Wir haben im Institut Kollegen, die genauso aufgewachsen sind. Nicht nur ganz alte Kollegen oder mittelalte Kollegen, sondern auch jüngere. Also das sind wirklich Generationen dann auf dem Schiff. Natürlich haben die auch ein Domizil an Land und dort auch nochmal einen Lebensmittelpunkt. Aber de facto ist es nicht unüblich, dass die Familie einen Großteil des Tages und mitunter auch die Nächte an Bord verbringt. Auch inklusive Kinder. Ne? Wir kennen auch diese Geschichten, wie dann quasi an Bord auch gelernt wurde.
Das klingt so ein bisschen fast nach Zirkusschule. Ne? Aber ist das heute auch noch so, dass die Kinder an Bord sind?
Also dass sie auch Zeit an Bord verbringen, sicherlich. Ob jetzt jede dieser Familien auch ihre Kinder im Homeschooling zu Hause unterrichtet, das ist mir jetzt nicht bekannt, repräsentativ eine Aussage zu treffen, fällt mir das schwer. Aber dass die Kinder natürlich da, wo die Familie halt zu Hause ist, dann auch zugegen sind, das ist ja keine Überraschung.
Also doch, tatsächlich. Also das sieht so ein bisschen romantisch aus, finde ich. Also in Bingen habe ich mal gesehen, dass sie tatsächlich mit dem Schiffskran das Auto dann an den Kai gehoben haben und dann losgefahren sind. Ja, das vorweg auch deshalb, weil die Zukunft vielleicht ja ganz anders aussehen wird. Es ist tatsächlich so, dass wir dann, sagen wir mal, 25 Jahren dann nur noch so Automaten den Rhein und die Mosel entlangfahren haben, wo vielleicht gar kein Führerhaus mehr drauf ist und wirklich alles von alleine geht. Das ist eine realistische Einschätzung.
Ja, wenn man bestimmte Szenarien weitertreibt, und da geht es nicht nur um die technologische Entwicklung, sondern tatsächlich auch um die Rahmenbedingungen, die sich verändern. Ich meine, was transportiere ich eigentlich? Von wo nach wo transportiere ich etwas? Wie oft transportiere ich es? Wie viele Menschen habe ich dafür überhaupt zur Verfügung? Also das Potenzial, wie viele Leute könnte ich überhaupt rekrutieren? Wie viele davon sind realistisch für meinen Job? Sprich, bin Schiffsführer oder Schiffsbesatzung überhaupt empfänglich.
Also vom Interesse her, ne? Als Job, ne?
Genau, vom Interesse und auch natürlich von den ökonomischen Notwendigkeiten. Ne? Also muss ich mir das antun? Passt das in mein Lebensmodell? Ne? Wir reden von 4-Tage-Woche mitunter. Ich kann Ihnen sagen, das da ist eine 14-Tage-Woche.
Okay, 14 Tage auf dem Schiff, volle Zeit.
Genau, ganz genau. Ne? Also je nachdem, wo Sie hinfahren natürlich. Ne? Aber das sagte ich ja eben. Das hängt auch davon ab, will ich überhaupt 2 Wochen von zu Hause weg sein? Ich hatte eben gesagt, es gibt dieses Lebensmodell, dass Menschen an Bord ihre Zeit verbringen, aber natürlich gibt es auch das Modell und in zunehmendem Maße natürlich, dass nur noch derjenige, der das Schiff führt, an Bord ist. Die Ehefrau, der Ehepartner dann an Land bleiben, die Kinder vielleicht auch, dann bin ich plötzlich weg, wie auf Montage. Mhm. Wer hat denn Lust da drauf? Also, ne? Und dann stellen sich natürlich neue Lebens- und Arbeitszeitmodelle als sehr attraktiv dar. Beispielsweise, wenn ich morgens in ein Büro fahren kann, von dort aus ein Schiff steuern kann und abends nach Hause kommen kann. oder ich nur noch Überwachungstätigkeiten habe oder.
Genau, ne? Das sprechen Sie so ein bisschen auch die Fernsteuerung an. Das habe ich hier auch heute so ein bisschen im Köcher. Also es gibt so zwei Dinge, über die ich heute gerne sprechen würde. Einmal die Hochautomatisierung vom Schiff. Man nennt es ja, glaube ich, nicht Autopilot, sondern Hochautomatisierung. Das heißt, das Schiff wird komplett von alleine. Und da gibt es ja so den aktuellen Trend. In Belgien habe ich gesehen vor allem, dass man Schiffe aus einer Zentrale fernsteuert. Also zwei verschiedene Welten. Aber lassen Sie uns vielleicht eingangs nochmal in diese Hochautomatisierung springen, weil ich die super spannend finde. Also genau, ist das heute tatsächlich schon möglich, dass ich ein Schiff ohne Leute steuere oder dass sich das Schiff von alleine fährt? Geht das? Rein technisch?
Ja, also im Kanalnetz haben wir es bewiesen. Es gab Testfahrten von Duisburg nach Dortmund, von Dortmund nach Waltrop, von A nach B, auch in den Niederlanden, in Belgien, in jeweils nationalen Projekten in diesen Ländern, europäisch geförderte Projekte, wo das alles schon nachgewiesen wurde, Schleuse rein, Schleuse raus, unter der Brücke durch. Also ist alles schon machbar. Aktuell ist die Generation der Projekte auch dabei, zu beweisen, dass das auch in Strömungen funktioniert.
Also wenn ich einen Kanal habe, wie den Mittellandkanal, dann ist da keine Strömung, dann ist eine gerade Wasserstraße.
Richtig.
Und da ist es deutlich einfacher, ne?
Natürlich ist es einfacher, was die Strömung angeht, was die Raumpotenziale dort angeht. Also wie viel Platz habe ich zur Uferkante, könnte ich da wenden oder nicht? Wie schnell bin ich auch an der Kante angelangt? Das ist natürlich da schwieriger als auf dem Rhein. Da habe ich ja mitunter eine deutlich breitere Fahrrinne. Das heißt, selbst wenn ich mal einen etwas zu großen Winkel genommen habe, bin ich nicht direkt auf Grund gestoßen oder an Land, ne? Sondern
dann krache ich nicht direkt gegen die enge Kanalwand, ne?
Genau. Ah, ja, ja. Also insofern, es gibt einfache Aspekte im Kanalnetz, aber auch schwierigere. Es ist einfach was anderes. Und die aktuelle Generation der Projekte beschäftigt sich primär mit noch nicht gelösten Facetten dieses Automatisierungsbetriebs, gerade auf den frei fließenden Gewässern.
Ja, dann lassen wir uns gleich mal reinzoomen in das, was man schon hatte, was die Hochautomatisierung angeht, den Kanal. Jetzt habe ich ein Schiff und das macht es ganz alleine. Und da interessiert mich jetzt natürlich brennend, wie geht denn das? Ein Schiff, das wiegt ja mehrere hundert Tonnen, Riesen-Oschi. Und da muss ja irgendwie Motor, zumindest Steuerung, die müssen sich ja abstimmen. Das ist ja wahrscheinlich das Allergrundsätzlichste mal, ne?
Ja, aber das lässt sich ja durch einen Automaten organisieren.
Wie geht denn das?
Also es ist am Ende eine Softwarearchitektur, die das abbildet, was man heute mechanisch schon machen würde. Ne? Also was passiert, wenn ich ein Ruder lege, heute mechanisch? Das muss natürlich dann quasi über digitale Signale abgebildet werden. Und das gilt eben nicht nur für die Ruderlegung, sondern für den gesamten Navigationsbetrieb, dass man eben all das, was heute passieren würde, also von der Detektion der Situation auf der Wasserstraße über eine Reaktion, die natürlich vordefiniert sein müsste, und in unseren Fällen auch ist, weiß man dann eben, also das Schiff bzw. die Empfangsgeräte des Schiffes empfangen verschiedene Signale, die zu einer Situation quasi zusammengelegt werden. Diese wird interpretiert und gegebenenfalls wird darauf eine Reaktion ausgelöst. Sprich, im einfachen Fall davon ist eine Kurve nach links. Das heißt, ich muss jetzt Ruder legen, um eben diese Kurve nehmen zu können. Und je nachdem, wo ich bin, also sprich positionsbasiert, weiß ich ja auch, welchen Winkel ich beispielsweise da einschlagen muss.
Ist das wie beim Handy GPS-basiert, dass das Schiff weiß, wo es ist?
Ja, genau. Also man kann verschiedene Informationsquellen sich dazu nehmen. Alle Schiffe sind, oder die allermeisten Schiffe, sind mit AIS-Transpondern ausgestattet. Also
ja, das sind diese Transponder. Ich kenne das von Marine Richtig. Traffic, das ist die Website.
Genau.
Mal gucken, wo welches Schiff ist, auch gucken, wie schnell das fährt und so. Das ist AIS,
genau.
Ne?
Genau. Ah, ja. Und es gibt auch eben auch die Inland-AIS-Variante. Die lassen sich auf jeden Fall für diese Zwecke nutzen. Man weiß also, wo auf der Wasserstraße man sich befindet. Und auf der Basis lassen sich auch schon Assistenzsysteme heute einrichten. Und die wiederum sind dann eben eine der eben genannten Interpretatoren, die für mich quasi erkennen, in welcher Situation sich das Schiff befindet und welche automatisierte Reaktion das Schiff zeigen muss.
Okay, das heißt Motor, Gas geben und so weiter und Steuer, das macht man jetzt irgendwie über so ein Software-Modul. Das kriegt den Input von einem Orientierungssystem wie AIS oder GPS, sodass man weiß, ich bin jetzt hier, da kommt gleich die Kurve und da musst du rechts abbiegen. Ne?
Richtig.
Und woher weiß das Schiff dann, wo es hin muss? Also das Ziel?
Also wir reden nicht von einem autonomen Schiff, das selbst entscheidet, wohin es fährt, das selbst sagt, okay, ich fahre meine Ladung von, weiß ich nicht, von Bingen am Rhein, weil Sie es eben erwähnt haben, nach Duisburg. Sondern es gibt eine vorgegebene Transportroute, die dem Reiseplan zu entnehmen ist. Und das ist etwas, was woanders stattfindet. Meinetwegen im Dispositionsbüro des Reeders. Dieser Reiseplan wird dann als Input vorgegeben. Ich, Schiff, fahre von Bingen am Rhein nach Duisburg.
Genau, so. Das heißt, der Logistiker hat die Reiseroute vorgegeben und gibt er dann nur Start und Ende an oder gibt er dann auch Wegpunkte an? Also dass sich quasi das Schiff dann an irgendwelchen Wegmarken entlanghangelt die ganze Zeit. Du ist tatsächlich so, dass dann doch der Logistiker sagt, Bingen, Duisburg, bitte jetzt, klick, da sollst du hinfahren.
Also tatsächlich ist die Netzdichte in der Binnenschifffahrt ja deutlich niedriger als jetzt im Straßenverkehr. Ich bin mit dem LKW zwischen Bingen und Duisburg unterwegs, da fallen mir Tausende von Routen ein. Ja. Auch total unsinnige Routen natürlich. Ne? Also ich kann ja auch über Belgien fahren, auch wenn das überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Aber ich könnte das ja tun. In der Binnenschifffahrt ist dieser Entscheidungsraum deutlich kleiner, weil fahren halt den Rhein hoch und runter und bis Bingen ab Rhein sind diese Wegmarken eh klar. Das heißt, es ist eine Art Kaskade von Wegmarken, die man abfährt, bis man an der richtigen Stelle ist, wenn man so möchte. Ja?
Und das läuft auch in der Software dann so ab, dass der sich von Punkt zu Punkt vorarbeitet. Ne?
Ja, aber da sind es dann weniger Wegmarken, so wie ich das jetzt meinte, mit was weiß ich, da steht die Lorelei oder da ist irgendeine Burg, sondern tatsächlich Georeferenzpunkte, die man einfach abfährt. Und das, also quasi stellen Sie sich das so vor wie so eine Ideallinie oder eine Fahrerinnenlinie. Ja. Es gibt tatsächlich auch verschiedene Ideallinien, deswegen muss man vorsichtig sein mit diesem Begriff. Aber letztendlich gibt es eine Linie mit verschiedenen Unterpunkten zwischen Bingen und Duisburg und die fährt das Schiff dann alle ab.
Jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen gesprungen vom Kanal, wo wir gerade waren. Ja. Für den Kanal gilt dasselbe, ne? Das, was ja schon getestet wurde. Das heißt, man hat also auch diese Geowegmarken gesetzt und das Schiff ist das dann erfolgreich entlang gefahren. Und das waren jetzt schon verschiedene Projekte, die es gegeben hat. Ne?
Ja, und auch aktuell noch gibt. Ich meine, die Digitalisierung des Wasserstraßennetzes, das muss man anerkennen, sagen, geht jetzt in den letzten Tagen doch rasant voran. Vor 2-3 Jahren wurde auch ein europaweites River Information System ins Leben gerufen, wo die nationalen Initiativen einfach zusammengeführt wurden. Das heißt, Sie können heute auf ein europäisches Portal gehen, sich das als normaler Nutzer, als Wissenschaftler, als Reeder, als Hafenbetreiber, was weiß wer, anschauen. Sie können sich das aber eben auch in Ihre Software als Input einbauen und haben beispielsweise dann den aktuellen Schleusenstatus. Wenn Sie da durch ein Schleusengebiet fahren, wann ist die Schleuse überhaupt besetzt, wann nicht? Und auf diese Informationen greift dann der Automat auch zurück.
Das heißt, das Schiff fährt dann zur richtigen Zeit zur Schleuse und kommt dann da auch durch, beispielsweise.
Genau, also künftig soll es sogar Strömungsdaten live geben. Meine, statisch kann ich sie mir heute schon von den Bundesämtern herunterladen oder auch von anderen öffentlichen Stellen. Aber künftig wäre auch das etwas, was man live mit einbinden kann. Ich bin an der Position, dort herrscht die und die Strömung, vielleicht sogar differenziert nach Position in der Fahrrinne. Das weiß ich jetzt aktuell gar nicht. Aber letztendlich habe ich doch sehr, sehr viele Live-Daten und ehrlich gesagt auch mehr Informationen, als ich heute als Schiffsführer vielleicht hätte. Kann also sehr viel genauer die Entscheidung treffen, zum Beispiel, wenn es um das Thema Smart Steaming geht. Also muss ich eigentlich volle Kapelle Richtung Duisburg fahren, wenn ich eigentlich gar nicht so schnell da sein muss? Ja, kann ich nicht eher, was weiß ich, die Strömung nutzen oder bestimmte Betriebszeiten der Schleuse abwarten? Also einfach intelligenter fahren. Intelligenter kann in dem Fall energieschonender heißen. Es kann aber auch tatsächlich andere Optimierungsziele geben, die man einfach mit berücksichtigen kann, auf Basis der Datenlage, die jetzt da ist. Ne?
Okay, Digitalisierung der Binnenwasserstraßen, jawohl.
Definitiv, ja. Mhm.
Jetzt mache ich mal den Sprung aus dem Kanal, wo eben keine Strömung ist, sagen wir mal so in den Mittelrhein. Also wenn man da nach der Schneeschmelze, also die dann ja irgendwo in der Schweiz oder so einsetzt, den Rhein entlang geht, dann geht da strömungsmäßig richtig die Post ab. Also da sieht man wirklich, wie das Wasser da um die Kurven wirbelt. Das heißt, es ist immer noch mal eine ganz andere Geschichte. Und bis jetzt klang das relativ einfach, was Sie sagten, also wie man ein Schiff dazu befähigt, autonom zu fahren. Wie ist es denn dann, wenn ich das jetzt in die Strömung setze? Was passiert dann?
Also letztendlich sind es nur weitere Entscheidungsparameter, die Sie zu berücksichtigen haben. Also wenn der Wasserstand bedrohlich hoch ist oder gefährlich niedrig ist, dann habe ich ein anderes Fahrverhalten. Das habe ich ja als Schiffsführer heute hoffentlich auch an den Tag zu legen. Mhm. Und das muss natürlich dem Automaten auch so beigebracht werden, beziehungsweise so einprogrammiert werden, dass ich zum Beispiel in flacheren Stellen etwas langsamer fahre und in besonders tiefen Stellen einfach höhere Geschwindigkeiten zulassen kann.
Und wie ist das mit Strömung? Ich denke mal, wenn so eine Strömung ein Schiff so richtig packt, dann muss das Schiff ja richtig dagegen ankämpfen. Ich bin jetzt leider noch nie selber auf dem Binnenschiff mitgefahren, bei starkem Seegang hätte ich jetzt fast gesagt, bei starker Strömung. Ist das nochmal eine Herausforderung, softwaretechnisch oder technischer Art? Oder ist das dann auch einfach so, dass na, das Schiff irgendwie, ja, wie merken das Schiff eigentlich, dass es sich dreht? Und was muss dann so ein Autopilot machen?
Also letztendlich ist auch das etwas, was man über die Orientierung des Schiffes und damit in einer Art Georeferenzierung korrigierbar ist. Und das, so wird es auch gemacht. Wenn Sie zu stark von der vorgegebenen Route dann abweichen, gibt Ihnen das System ja auch ein Signal, Entschuldigung, Sie verlassen gerade die Route, die wir Ihnen vorgeschlagen haben. Ja. Insofern wäre die Abweichung, das Verlassen der vorgegebenen Position ohnehin etwas, was mindestens mal angezeigt wird und bei einem Vollautomaten auch automatisiert korrigiert werden würde.
Okay.
Wir reden ja von so einem Minimal-Setup mit, also ja, ich sag mal 10 Kameras. Langen Sie mich nicht auf die Zahl der Kameras fest, aber damit man einfach mal so eine Vorstellung bekommt, ne, 2 vorne, 2 hinten, 2 an beiden Seiten, also insgesamt schon mal 8, dann Bug und Heck, also sagen wir mal so 10 Kameras haben Sie an Bord. Sie wissen, was da passiert. Also Sie haben, das haben wir von Schiffsführern schon gehört, Sie haben zum Teil mehr Sicht auf die Wasserstraße, als wenn Sie einfach nur im Steuerstand stehen, weil einfach viel mehr Kameras und wenn man so will, viel mehr Augenpaare auf die Wasserstraße gucken.
Okay, diese Kameras, die hätte ich jetzt verbunden mit der Fernsteuerung. Da wollte ich auch gleich nochmal hin zu diesem Projekt in Belgien, da wo die Schiffe ferngesteuert werden. Aber das heißt, das autonome Schiff braucht auch Kameras?
Ja, selbstverständlich. Also zur Hinderniserkennung, aber noch ganz profan, das autonome Schiff fährt nicht unkontrolliert. Also im Englischen Supervision. Also die Überwachung ist schon da. Also die Dinger fahren vielleicht alleine. Ich bin also vielleicht nicht mehr im Steuerstand im Standardfall. Aber was mache ich in einer Notsituation? Weil sie sind auf der Donau unterwegs und da ist jetzt extrem Niedrigwasser mit sehr schwierigen und sich auch stetig verändernden, also so meandernden Flachwasserstellen. Aha. Das kann man entweder einem Automaten übergeben oder, und das ist der Standardfall in vielen der Konzepte, das sind dann die Situationen, wo man doch an den menschlichen Operator, an den menschlichen Schiffsführer abgibt. Okay. Weil er ja aber nicht mit an Bord ist, weil wir ja von einem vollautomatisierten Schiff sprechen, gibt es also meistens eine Rückfallebene im Sinne eines Verkehrs- und Leitungsstandes, von wo aus dieses an sich vollautomatisierte Schiff manuell betrieben werden kann.
Also so ein bisschen wie ein Flugzeug, das im Autopiloten
ganz
fliegt
genau so.
und vom Lotsen überwacht wird, oder?
Ja, genau. Und notfalls eben auch dann übernommen wird, also dass man eben bestimmte Manöver eben doch, also beispielsweise Schleuseneinfahrt, wird aktuell immer noch als Beispiel dafür hergenommen, wo der Schiffsführer an Land sitzend dann die Einfahrt in die Schleuse dann übernehmen muss. Ehrlich gesagt, technisch ist das nicht unbedingt zu erkennen, warum eigentlich, aber klar, man versteht natürlich, dass man da einfach die Bauwerke nicht zerstören will und wenn da mangelndes Vertrauen herrscht, gibt es erstmal diese Regelung, dass man das manuell machen soll, manuell gesteuert machen soll, aber letztendlich, ja, ist das so ein Beispiel dafür.
Da sind wir schon ein bisschen so an der Schwelle zu dem Fernsteuern. Das heißt, es könnte so ein hybrides Konzept jetzt erstmal in nächster Zeit sein, ne? Dass man die hochautomatisierten Schiffe schon loslässt, aber noch ja supervised, ne? Wie Sie sagen. Das ist ja jetzt auch in Belgien der Fall. Da gibt es eine Firma Sifa, ne? Die ist jetzt wahnsinnig bekannt geworden, dadurch, dass sie so einen Steuerstand hat, wo die Leute mit Kamera über sich die Schiffe fernsteuern tatsächlich, ne? Das ist jetzt
genau.
Und wenn wir das nochmal aufdröseln, das ist wahrscheinlich technisch jetzt erstmal einfacher als hochautomatisiert, oder?
Ja, man muss so ein bisschen aufpassen. Also ich würde nur einen Schritt gerne zurückgehen.
Ja.
Landläufig wird häufig gesagt, wir steuern zuerst fern und dann springen wir auf die Automatisierung. Also es sind schon verschiedene Stränge, weil es braucht nicht unbedingt diese Sequenz. Man könnte sich auch vorstellen, wir verzichten einfach auf die Fernsteuerung und wir gehen direkt auf den Automaten. Das wäre denkbar. Also ich will ein bisschen damit aufräumen, dass das eine natürliche Reihenfolge von Schritten sei. Man kann auch den Entwicklungsstrang mit der bestmöglichen Fernsteuerung abschließen und sagen, so, Automatisierung will ich gar nicht. Ich will nur ein paar Assistenzsysteme haben, die mir das von Land aus organisierte Steuern des Schiffes erleichtern. Aber ich will den Schiffsführer an Land behalten. Also ich will nicht auf den Schiffsführer verzichten. Und das ist der Weg, der aktuell auch gegangen wird. Natürlich ist es so, dass viel von der Technik, die ich zur Fernsteuerung nutze, auch für die Automatisierung genutzt werden kann. Das führt dann bei uns zum Institut und bei vielen anderen Forschungsverbünden dazu, dass man quasi sagt, alle, lass uns erstmal Fernsteuerung machen und dann können wir, weil wir ja die gleiche Ausstattung dafür brauchen, den nächsten Schritt gehen und schon mal Daten sammeln und so weiter und dann der nächste Schritt ist die Automatisierung. De facto, und darauf will ich halt hinaus, kann es eben sein, dass Firmen sagen, so, unser Geschäftsmodell ist die Fernsteuerung, Also ihr behaltet eure Schiffsführer, wir geben euch das Setup, das technische Setup, vielleicht auch das organisatorische Setup und ihr betreibt eure Flotte über unsere Schiffsführerstände.
Und das hat den Vorteil, dass die Leute an Land sind, normalen 8 Stunden haben und nach Hause gehen dann, ne?
Richtig, das, ja. Wir haben ja heute damit begonnen. Also genau dieser Lebensentwurf, ja, Fatih ist nur zur Arbeit, kommt aber später wieder und nicht, Fatih ist 2 oder 3 Wochen auf dem Schiff unterwegs und wir sehen ihn erst nächsten Monat wieder. Also Das hat natürlich eine deutliche Attraktivierung des Binnenschifffahrtsgewerbes aus Rekrutierungssicht zur Folge. Zumindest ist das die Hoffnung. Große Akteure im Markt, gerade in Deutschland, aber auch anderswo, setzen genau auf diesen Faktor. Keine Sorge, ist ein cooler Job. Du kannst hier arbeiten, du kannst ein Binnenschiff führen. Also du kannst dich hier schon einbringen, ohne dass dein Lebensmodell so stark sich von dem deiner Ehefrau, deines Ehepartners, deiner Kinder, deiner Freunde unterscheidet. Ja, es wird einfach sozial ein bisschen kompatibler.
Sie sagten Idealziel 4-Tage-Woche, genau. Aber jetzt hatte ich Sie unterbrochen gerade, das eine Modell, eben die, also diese Fernsteuerung und so weiter und die Leute im Job 8-Stunden-Tag und das andere. Genau.
Das andere wäre die Vollautomatisierung. Das heißt, ich finde niemanden mehr, der diesen Job machen möchte. Also das ist die Hypothese jetzt. Und darauf reagiere ich mit einer Vollautomatisierung. Jetzt muss man nur wissen, so ein Schiff, wenn man so, ich sag mal, so eine Art Blackbox von so einem Schiff hat. Wir kennen das Schiff, was macht ein Schiff? Wenn man so ein Kind fragt, dann sagt es, ja, das fährt über die Wasserstraßen, müssen sagen, es fährt über die Meere, aber es fährt. So. Fahren ist aber nicht das Einzige, was so ein Schiff tut. Also wenn man sich den Aktivitätsprofil eines Schiffs anschaut, dann wartet so ein Schiff auch eine ganze Zeit. Es wird recht viel an Bord gearbeitet. Ja. Während des Umschlags, während der Liegezeiten, also wegen der vorgeschriebenen Lenkzeitruhen, während des Fahrens passiert auch recht viel, neben dem Fahren, neben der Navigation. Was passiert eigentlich mit all diesen Aufgaben, wenn es niemanden mehr an Bord gibt? So, und das ist eben das Problem, dass eben das Thema Vollautomatisierung weitaus umfassender ist. Bei der Fernsteuerung habe ich in der Regel so ein Konzept, irgendeiner ist noch an Bord. Das muss nicht mehr der voll ausgebildete Schiffsführer sein. Das kann im Extremfall ein Decksjunge sein, irgendwie ein niedriger geranktes Mitglied der Schiffsbesatzung, das eben im Notfall physisch eingreifen kann. Und geh mal hin und zieh mal da dran oder übernimm mal das Steuer. Das ist ja dann machbar unter Anweisung. Deswegen ist das eben immer noch bemannte Schifffahrt oder personenbesetzte Schifffahrt.
Gut, das heißt, man kann dann die Mannschaft ein Stück weit reduzieren, ne? Also zum Beispiel Schiffsführer an Land holen. Aber ja, ich bin auf See ab und zu mal gefahren, da wurde dann lackiert zwischendurch oder es wurde rausgekloppt und sowas. Ne?
Ganz genau sowas. Maschineninstandhaltung, also im Maschinenraum, die Instandhaltung. Lackieren ist natürlich sehr beliebt, sauber machen an Bord. Ja, natürlich auch so profanere Dinge, ne? Kochen. So, ja. Aber wenn Sie niemanden mehr an Bord haben, brauchen Sie auch nicht mehr kochen. Dann brauchen Sie auch keine Wohnung mehr an Bord. Das ganze Layout verändert sich, wenn ich damit sage. Ne?
Ja, okay, das heißt, wir sind jetzt schon, also was dieses Belgische angeht, ja schon in der Realität angekommen. Ne? Oder sind das alles noch Pilotprojekte und man muss auch in Belgien noch schauen, wohin die Reise geht?
Oh ja, natürlich. Also die Belgier sind sehr klug vorgegangen. Das muss man neidlos anerkennen. Sie haben bestimmt 2-3 Jahre vor uns in Deutschland, aber auch in anderen Staaten, inklusive der Niederlande beispielsweise, die ja sehr binnenschifffahrtsaffin ist, begonnen, das Thema Automatisierung schon mal zu adressieren. Also es gab sehr früh schon, 2016, 17, schon relativ viele Projekte in dem Bereich. Die Wasserstraßenbehörde hat sehr früh auch für sich festgelegt, dass man Teststrecken eröffnen muss, hat relativ früh auch gesagt, das gesamte flämische Wasserstraßennetz wird als potenzielles Teststreckennetz deklariert.
Ja, Sie hatten vorhin angedeutet, dass so einige Kanalstrecken für diese Pilotprojekte in Deutschland freigegeben worden waren, stückweise.
Genau.
Das heißt, die Belgier, das ist jetzt schon der große Wurf zu sagen, in ganz Flandern machen wir alle Wasserstraßen offen. Ne?
Absolut. Also das heißt nicht, dass jeder mit seinem Perpetuum mobile direkt aufs Wasser kann, das ist dann nicht gesagt worden, aber es gibt keine geografische Einschränkung, sondern sie können halt, egal wo sie sitzen, egal ob sie in Brügge sitzen, in Liège sitzen, in Antwerpen sitzen oder in Hasselt, sie können jederzeit und zwar da wo sie erproben wollen und wo jetzt keine übergeordneten Gründe dagegen sprechen, ihre Tests machen. Und das ist bei uns nicht so.
Okay, um nochmal in die Technik zu hüpfen, wie weit ist denn das? Also wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, also wie das technisch geht. Wie läuft denn das ab? Funktioniert das reibungslos?
Reibungslos funktioniert es nirgendwo. sonst wäre es ja keine Forschung mehr, sondern es gibt immer noch genug Themen, die auch die haben. Also beispielsweise, wie funktioniert die Koordination von automatisierten Einheiten untereinander, aber vor allen Dingen im gemischten Verkehr. Ich habe konventionell betriebene Schiffe, automatisiert fahrende Schiffe. Wie läuft die Verkehrskoordination ab? Also es gibt ja keine zentrale steuernde Einheit, wie ich das, was weiß ich, im automatisierten Lager habe, wo ich eine zentrale Recheneinheit habe, die dann quasi bestimmt, dass sich die einzelnen Fahrzeuge im Lager nicht begegnen oder wenn sie sich begegnen, dass sie sich nicht umfahren. Also sprich, dass es zu keiner Kollision kommt. Ja. Das kann ich ja, wenn ich nur automatisierte Schiffe hätte, könnte ich mir sowas ja vorstellen. Habe ich aber nicht.
Ja, also die haben alle ihre Kollisionsvermeidung an Bord und bestimmte Vorgaben und halten dann an und kommen aneinander vorbei, ne? Wenn die alle automatisiert sind. Genau.
Richtig. Also wir arbeiten ja mit Verkehrsregeln, ne? Also sowohl im Straßenverkehr als auch im Schiffsverkehr. Es gibt Regeln, Verkehrsregeln, an die sich alle zu halten haben. In der Regel funktioniert das ja auch in diesen beiden Gaben recht gut. Insofern funktioniert das. Wie funktioniert das, wenn ich einerseits Systeme habe, die über Verkehrsregeln kaum zu regeln sind. Das heißt, ich müsste eigentlich über eine zentrale Recheninstanz gehen, Klammern automatisierte Schiffsbetrieb. Und umgekehrt, wo ein automatisierter zentraler Rechner nicht vorhanden ist, weil wir von Menschen reden, die Schiffe führen. Das heißt, da brauche ich die Verkehrsregeln. Wie läuft diese Koordination miteinander ab? Das ist noch gar nicht geklärt. Das ist Gegenstand der Forschung. Als ein Beispiel. Ne? Es gibt noch andere Beispiele, auch technisch. Ich hatte eben Schleuseneinfahrt gesagt. Ja, man kann das über die Geoposition machen. Es zeigt sich nur, also es gab in Deutschland ein berühmtes Projekt dazu, es gab eine ganze Reihe von Projekten in Belgien und in den Niederlanden dazu. Aber sie sind nicht so zuverlässig, dass man sagen könnte, man kann das jetzt als neuen Standard einsetzen. Und schönen Gruß an den Mosel, es reicht ja ein Schiff, um so eine Schleuse auch außer Gefecht zu setzen.
Ja, denn da ist neullich eine Schleusenkammer kaputt gefahren worden. Ich war, 50 Schiffe waren
noch im Stau. Ja, da waren wirklich viele. Es dauert wohl jetzt bis Februar, bis da quasi aufgeräumt ist, bis dann alle Schiffe aus dem Wartestand verschwinden können. Und dann erst kann man sich über die Instandsetzung dieses Tors dann beschäftigen.
Das heißt aber, dass, also rein technisch, ist man schon weiter, als was diese ganze Koordination angeht, Mensch, Maschine und so weiter. Ne?
Also tatsächlich, also einmal die Vorschriftenlage muss natürlich angepasst werden. Das funktioniert in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, je nachdem, worum es sich handelt. Testbetrieb geht schneller wie dann so ein Regelbetrieb, also CIFAR beispielsweise oder generell Fernsteuerung. Funktioniert auch in Belgien im Moment nur mit vollständiger Besatzung an Bord und einem Schiffsführer an Land. Das heißt, sie haben zwei Schiffsführer, die
okay, die sichern sich also auch doppelt
ab. Ja, eben. Und das heißt, also wenn die Motivation war, wir wollen Kosten sparen, dann dann müssen sie das mittelfristig gemeint haben, weil kurzfristig ist es das nicht. Natürlich nicht.
Okay, ist eher doppelter Aufwand dann.
Ne? Ich habe nur eben gesagt, die Motivation für viele, die heute schon da unterwegs sind, ist gar nicht die Kostenfrage, sondern tatsächlich die Frage, dass man mehr Leute in den Job überhaupt bekommt, weil es einfach einen großen Mangel an Schiffsführern gibt. Ein Durchschnittsalter ist Ende 50, je nach Land sogar Anfang 60. Das heißt, wenn wir in 10 Jahren dieses gleiche Gespräch nochmal führen, dann habe ich wahrscheinlich eine sehr viel düsterere Perspektive als aktuell schon.
Okay, das heißt, wir können in 10 Jahren tatsächlich auch eine Entwicklung erwarten.
Müssen wir erwarten, tatsächlich. Das ist auch die Timeline, die wir alle miteinander im Auge haben, 2035, also in 10 Jahren von heute, sollten die Systeme so weit sein, dass man also Fernsteuerung sowieso schon etabliert hat, aber auch die Automatisierung sicher und funktional einsetzbar ist.
Jetzt sind Sie ja nicht nur, kennen sich nicht nur technisch aus, sondern Sie haben ja 2 Abschlüsse, auch einen in Logistik und Management und so weiter. Und da beschäftigen Sie sich jetzt nochmal mit einer ganz anderen Geschichte der Automatisierung mit Robotern. Das fand ich total überraschend. Also so ein Binnenschiff, das ist für mich so ein gemütlicher Kahn, der da immer noch mit Diesel vor sich hin tuckert. Und dann hat man da ja, wie gesagt, ich habe dieses romantische Bild von den Vorhängen da hinten bei dem Wohnhaus auf dem Achterdeck vor dem geistigen Auge. Und jetzt kommen die Roboter. Was hat es denn damit auf sich?
Tatsächlich ist das ein wesentliches Thema. Ich hatte ja eben schon so anklingen lassen, wenn wir nur von der Navigation reden, dann ist es zum Teil schon als Machbarkeitsnachweis erwiesen, liegt schon vor. Das geht. Okay. So, wie gesagt, dummerweise macht dieses Schiff mehr als nur fahren. ne? Gerade Umschlag, aber eben auch lauter andere, kleinere Themen. Wenn Sie sich den Job des Binnenschiffers anschauen, gerade des Schiffsführers, der sitzt nicht nur oder steht nicht nur die ganze Zeit im Steuerhaus und hat da das Steuerpanel in der Hand, sondern er hat hunderte von Aufgaben. Also wirklich, wenn man das dann auf Einzelebene sich anschaut, sehr, sehr viele kleine und große Aufgaben, die er zu bewältigen hat. Wenn
Was ist das zum Beispiel? Nennen Sie mal zwei außer Steuern.
Die Route planen, wir hatten ja eben schon gesagt, wenn Sie ein Partikulier haben, dann muss ja jemand erstmal die Route vorgeben. Wenn Sie ein Büro haben, dann ist das etwas, was das Ballastieren beispielsweise. Also ne, Sie sind verantwortlich für eine vernünftige Beladung des Schiffes, ohne dass es, ich sag mal, in irgendeiner Weise schief im Wasser hängt. Sie müssen ja die Sicherheit des Schiffes, die Stabilität des Schiffes sicherstellen. Aha. So, und das ist alles Aufgabe des Schiffsführers. Wenn man jetzt von dieser Instandhaltungsaufgabe sich die genauen Aufgaben anschaut, also was genau muss er denn da machen? Oder lackieren? Oder, also lauter Themen, mitunter bei Tankschiffen oder bei anderen Sachen auch Gefahrgut, Zertifizierung, die ganzen Dokumentationen und so. Das sind lauter Themen, die heute an Bord passieren, oft an Bord passieren, beim Umschlag vom Schiffsführer zu quittieren sind. Bei Einfahrt das ganze Thema oder auch beim Verlassen des Hafens das ganze Thema Kommunikation. Und wenn all diese Themen nicht mehr von einer Person an Bord erledigt werden können, muss das reorganisiert werden. Hm. Eine dieser Fragen, und da reden wir relativ schnell natürlich von Leitständen und von, ne, also von Fernarbeitsplätzen, aber natürlich auch von Automaten, Robotern, die dann eben einzelne Aspekte übernehmen. Wir haben beispielsweise ein Forschungsprojekt, da geht es bei Tankschiffen darum, also ganz kurz zum Prozessablauf. Die laufen halt oft, gerade im Chemiebereich, über Schläuche, die am Steiger, also am Hafen quasi bereitstehen. Da gibt es Mitarbeiter an Land, die diese Schläuche anheben. Wir reden hier von bis zu 70 Kilo.
Oh ja.
Und die dann quasi herüberwuchten auf die Besatzung, auf die Schiffsseite, wo die Schiffsbesatzung diese Schläuche entgegennimmt. Dann mit diesem Schlauch dann auf den Schultern oder auf dem Rücken oder Gott weiß wo, dann zum Flansch läuft, dort einen zweiten Kollegen hat, der dann die Deckel auf dem Flansch des Schlauches, also auf dem Manifold des Schiffes, als auch den Deckel des Schlauches öffnen muss, die beiden aneinander pressen muss. Also wir reden hier von 8 Schrauben mit Mutter, die da rausgedreht werden müssen auf beiden Seiten. Dann muss es festgemacht werden und wieder verschlossen werden. Es muss sichergestellt werden, dass kein Produkt austritt. Wir reden hier von Flüssigchemikalien. Es ist auch nicht so toll, wenn, denken Sie sich mal in Richtung Ammoniak vor. Also wenn Sie einen Fehler machen, sind Sie tot. Also insofern ist natürlich da auch eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Gefahrenexposition da. All das jetzt in einem Szenario, wo niemand mehr an Bord ist und oder niemand mehr an Land ist.
Ja.
So, weil die auf der Landseite ist es ja nicht anders. Also auch der Job ist ja jetzt nicht Influencer, sondern also die Jugendlichen reißen sich ja nicht danach, das da zu machen, sondern es gibt große Rekrutierungsprobleme auch dort.
Ja, 70 Kilo schwere Chemikalien-Schläuche bei Schlechtwetter. Ja.
Genau. Mhm. Also es kommt ja noch dazu. Ich meine, gehen Sie mal in so eine Schule und fragen Sie mal, wer hat denn Lust, am Hafen zu arbeiten? Ich meine, der Hafen ist meistens der Ort, wenn Sie einen Fernseher anmachen, wenn Sie eine Netflix-Serie sich anschauen, das ist meistens der Ort, der kalt, nass und dunkel ist und wo meistens entweder Drogen ins Land gebracht werden.
Ja, oder Leute umgebracht werden.
Genau. Ne? Sie finden da die Leiche meistens.
Ja.
So, ne? Also ich meine, ein bisschen überspitzt vielleicht, aber das heißt, die Attraktivität ist ohnehin jetzt nicht so riesengroß. Und wenn sie dann noch sagen, und jetzt darfst du dir auch noch deinen Rücken kaputt heben, gibt es jetzt doch den einen oder anderen, der komischerweise sagt, habe ich gar keinen Bock drauf. So, und das kann man natürlich mit einem attraktiven Arbeitsumfeld lösen. Du schleppst hier gar nichts mehr. Du schaust eigentlich dem Roboter zu und du, ne, also der macht die schwierigen Arbeiten, der steht im Regen oder im Wind oder so. Und du bist derjenige, der dann, wenn was ist, natürlich dann sich aufs Fahrrad oder auf deinen Elektroroller schwingen muss, um da hinzufahren zum Steiger und das dann vielleicht beheben musst. Also ist eher der Techniker des Roboters, aber nicht mehr der quasi der Roboterersatz, sondern es ist ein anderes Arbeitsprofil.
Und schon gar nicht muss er dauernd raus. Aber das klingt jetzt technisch relativ kompliziert. Also Sie hatten vorhin die Kameras angesprochen, die wir drumherum haben, um das Schiff. Das ist ja erstmal ein Invest, das muss alles funktionieren. Jetzt kommen noch Roboter dazu, die sind auch ein Invest, das muss auch funktionieren. Und das heißt, wie würde denn so ein Roboter aussehen? Es geht ja um Heben, Schrauben, Abschrauben. Wahnsinn.
Ja, schöne Frage. Tatsächlich, weil es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wie sowas ausschauen kann. Das kann über eine Zerteilung der Einzelprozessschritte funktionieren. Sie haben ein Apparat, der die Schläuche greift, einen zweiten, der sie zum Schiff bringt, einen dritten, der sie zum Flansch positioniert. Diese beiden Schritte könnte man theoretisch auch zusammenlegen, aber es gibt manchmal auch durchaus Gründe, sie auseinanderzunehmen. Dann einen vierten Schritt anflanschen selbst, also sprich Verbindung herzustellen zwischen der Leitung von Landseite und dem Manifold, dem Anschluss an Bord. Ja, also es sind verschiedene Schritte, das kann man in einem System umsetzen. Ja, ein System ist vielleicht schwierig, aber mit zwei Systemen, die so kombiniert sind, also greifen und rüberreichen, so ein Pick-and-Play-System, gibt es ja ganz viele Varianten technisch.
Okay. Das heißt, und ist das, was in dem Projekt bei Ihnen, das haben Sie da so ein Setting schon aufgebaut? Ist es genau?
Genau. Wir haben seit November, Mitte November, wir haben lange genug darauf gewartet, aber wir haben tatsächlich seit November den ersten Demonstrator bei uns stehen, der genau das eben umsetzen kann. Also natürlich alles im Maßstab, 1 zu 10 bei uns.
Hast du noch nicht ganz große Dinge an der Keimmauer? Hm.
Nee, das noch nicht. Einfach, weil wir ja auch zeigen wollen, dass es erstmal überhaupt funktioniert, weil 20 Meter, also unsere Hallen sind jetzt nicht so groß, dass man da einfach so einen 20-Meter-Turm reinstellen könnte.
Ah ja, doch so groß.
Aber wir haben also ne, wir reden hier schon von, ja, ich glaube 28 Meter war die weiteste Konstellation, die wir im Rahmen unserer Referenzbesuche deutschlandweit und eigentlich auch, war noch in Antwerpen und in den Niederlanden, aber in Hamburg gab es eine Konstellation, da waren es 28 Meter zwischen Schlauchlagerort und Schiffsanlegeort. Das heißt, diese 28 Meter muss man überwinden.
Mit einem Roboter.
Mit einem Roboter, ja.
Okay, ja gut, das ist dann 1 zu 10, da tut man gut, daran hat man noch 2,8 Meter.
Das ist genau, das ist ja immer noch okay. Ja. Gut, das ist jetzt auch nicht immer so, dass überall 28 Meter sind, aber der Tidenhub 8, 9 Meter.
Ach Gott, das kommt in Hamburg dazu, oder? Ja.
Richtig, oder am Rhein. Also es muss ein System sein, das bei Niedrigwasser funktioniert, aber das bei Hochwasser auch funktioniert. Ja. Ja. Ja, und das sind dann auch fast 10 Meter. 10 Meter, ja, in Wesel, in Duisburg. Also das Ding muss schon für all diese Varianten zugänglich sein und dann haben sie halt ein System, das ja diese Eventualitäten eben mit abbildet.
Ja, klar. Jetzt, was mir bei dem Thema auf jeden Fall in den Kopf gekommen war, das war diese berühmte Yara Birkeland, die oft zitiert wird. Ich habe vor 10 Jahren auch schon mal drüber gesprochen. Auch so ein, ich glaube inzwischen, ja auch ein hochautomatisiertes Schiff in Norwegen, das glaube ich zwischen zwei Häfen hin und her fährt und der Dünger transportiert. Die wurde oft über einen grünen Klee gelobt. Was hat es denn damit auf sich? Ist das vergleichbar? Ist das was völlig anderes? Sind die Norweger viel weiter?
Ja, viele Fragen auf einmal. Also erstmal, ja, das ist schon ein bisschen was anderes. Ja, die Norweger sind sehr, sehr weit, auch europaweit. Wir arbeiten sehr viel mit den norwegischen Forschungsinstitutionen zusammen, mit den Industrieakteuren, also mit CENTEF, einer großen Forschungsorganisation mit vielen verschiedenen Fachinstituten und mit dem Ozeanographischen und Meerestechnikinstituten arbeiten wir halt eng zusammen in mehreren Projekten. Wissen also, was die da machen, sind also wirklich sind uns quasi wöchentlich mehrmals, direkte Forschungskollegen, arbeiten gemeinsam auch an diesen Themen rund um die Automatisierung der Binnenschifffahrt. Und da sieht man schon, natürlich gibt es Transfereffekte aus den bestehenden Forschungsprojekten, die sie dort in Norwegen machen. Es ist aber nicht so, dass sie jetzt meilenweit voraus sind und es ist manchmal auch durchaus mal was anderes, ob ich die Seeschifffahrt adressiere und die Küstenschifffahrt oder ob ich die Binnenschifffahrt adressiere.
Ja, aber Birkeland, die ist ein Küstenschiff, ne? Das heißt, die fährt dann durch den Fjord, dann die Küste entlang, immer schön geradeaus, ohne große Hindernisse, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt immer geradeaus ist, da gibt es halt andere Herausforderungen. Was machen sie bei Eis, was machen sie bei schwerem Seegang? Das haben sie natürlich bei uns nicht. Für die Yara Birkeland ist es ja tatsächlich auch ein Werkverkehrsschiff. Ne? Das sind ja verschiedene Versorgungsschiffe für die Ammoniakproduktion in Norwegen. Ja, Yara ist ja ein norwegischer Düngemittelhersteller. Und dann hat man sich natürlich überlegt, ich habe einen regelmäßigen Verkehr, ich habe regelmäßig Rohstoffe, die ich von einem Empfangshafen zu mir ans Werk bringen möchte, warum organisiere ich nicht das als automatisierten Shuttle? Das war ja die ursprüngliche Idee. Und das hat man natürlich weitergeführt. Es gibt dann lauter Lösungen für diesen Verkehr. Ein kleines Beispiel, Festmachersysteme. Diese Lösungen, die man sich dort überlegt hat, man kann so ein Schiff festmachen. Das ist schon ein mitunter interessanter Aha-Effekt, den man denn in den Gesichtern der Menschen dann sieht. Alles kluge Menschen, aber die dann hier sehen, mein Gott, die geografischen, die nautischen, die wirtschaftlichen Bedingungen sind ganz anders. Ich kann diese Lösung, die ich in Norwegen mit gutem Recht einsetze, hier überhaupt nicht einsetzen.
Aber was ist denn das für ein Festmacher? Also nicht mit Leine, sondern keine Ahnung. Nee,
tatsächlich ein Roboter, der sich die Leine greift, aber quasi eine Art vorgeformte Leine, die dann diese Leine um den Poller legt.
Okay.
Bei uns ist es ja so, dass man mit Vorspringen und Nachterspringen und so, also eigentlich vier Leinen legt. Das heißt, ich bräuchte vier dieser Roboter. Die auch unterschiedliche oder andere Distanzen zu überwinden haben, andere Kräfte aufzufangen haben, anders nachzuführen sind. Es braucht auf jeden Fall eine Anpassung, darauf wollte ich halt hinaus. So. Mhm.
Jetzt, ich schaue auf die Uhr, so viel Zeit haben wir nicht mehr, deswegen nochmal dieser Zirkelschluss zur Logistik und dem hochautomatisierten Fahren mit all seinen Beschränkungen, Mannschaft gar nicht mehr da und so weiter. Und man muss dann in möglicherweise Logistiksystemen mit vielleicht auch festen Routen und so weiter. Was würden Sie jetzt erwarten, tatsächlich für Deutschland, für den Hafen in Duisburg beispielsweise, wie das in den nächsten 10 Jahren aussehen könnte?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, wir haben bis jetzt über einen technologisch motivierten Entwicklungsstrang gesprochen. Ne? Also nicht allein technologisch, ich habe ja gesagt, Fachkräftemangel, es gibt einen gewissen Bedarf, da Leute anzuwerben. Es gibt auch einen gewissen wirtschaftlichen Druck, einfach noch ein bisschen günstiger zu werden. Aber wir reden doch von einer Branche, die lange, lange, lange sehr autark für sich gelebt hat. Das liegt auch ein bisschen am Geschäftsmodell der Binnenschifffahrt. Ich fahre irgendwo mit meiner Wanne hin, die wird voll gemacht, ich fahre irgendwo anders hin, ich gebe die einmal aus, dann ist die Wanne leer, warte auf den nächsten Anruf und dann geht das Spiel von vorne los. Das heißt, dieses Supply Chain Spiel, was anderswo in der Logistik gespielt wird, ich hole irgendwas von irgendeinem Verlader und bringe es zu irgendeinem Hafen, damit er das nach China kommen kann oder anderswo hinkommen kann, oder ich hole was vom Hafen ab, damit ich bei mir neue Rohstoffe, neue Halbfertigprodukte habe, die ich in meiner Produktion weiterverarbeiten kann, und damit habe ich also unterschiedliche Transportabschnitte, wie im Staffellauf, und übergebe meine Ware regelmäßig von A nach B, habe dort irgendeine Art Wertschöpfung und dann geht es weiter in der Reise des Produktes.
Ja.
Ja, da ist die Binnenschifffahrt oft nicht dabei gewesen. Und wenn dann nur als Teil wegen der Transporteffizienz, weil man viele Container beispielsweise auf ein Schiff bringen kann und in einem Rutsch, wenn auch ein langsamer Rutsch, aber doch in einem Rutsch dann zum Seehafen fahren kann, hat es da eine Daseinsberechtigung. Aber ansonsten läuft vieles von der moderneren Transportwirtschaft über die Straße und über die Wasser, über die Schiene ab. Besonders über die Straße natürlich. Also das Wachstum der letzten 30 Jahre wurde primär von der Straße aufgenommen, nicht von der Wasserstraße, nicht von der Schiene. Die sind auch gewachsen, das stimmt, aber unterproportional.
Und das heißt, durch die Hochautomatisierung würde sich das irgendwie ändern?
Das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung. Aber dafür braucht es mehr als nur die technische Entwicklung. Wir müssen schon Logistiksysteme entwickeln, die also die Vorteile der Binnenschifffahrt also auch wirklich nutzen. Ich meine, warum soll ich, wir nehmen das Beispiel Klopapier oder Nudeln. Also ja, weil das so zwei Güter sind, die wir ja in der Corona-Phase als Mangelware kennengelernt haben.
Ja.
Erstmalig vermutlich in aller unser Leben. Aber normalerweise sind das Güter, die einen sehr stabilen Verbrauch aufweisen. Das ist nicht so, dass sie die Saisonalitäten haben. Warum sollte man bei Klopapier Saisonalitäten haben?
Ja.
Also vielleicht wegen irgendeiner Grippesaison oder so. Aber in der Regel haben wir eigentlich relativ stabile Verbräuche. Warum soll etwas dann just in time und mit äußerster Dringlichkeit verschifft werden? Ich kann auch einfach 4 Wochen vorher losfahren und die Klopapierrollen, die Nudelpackungen dahin bringen, wo sie hin sollen. Das heißt also, ich habe dieses Argument Dringlichkeit nicht. Das ist bei verderblicher Ware sicherlich anders, bei mancher verderblicher Ware, weil bei vielen Sachen nicht. Und wenn ich diese Dringlichkeit nicht habe, warum muss ich dann den LKW nehmen? Warum kann ich das Binnenschiff dann nicht nehmen?
Achso, das heißt, bislang wird es mit LKW gemacht? Das
ja,
und auch, und nicht
als Logistiker ist das eigentlich ein Ausdruck meiner schlechten Planung. Ah. Weil ich eigentlich nicht so genau, so präzise plane, weil zum Beispiel meine Daten nicht in Ordnung sind, meine Prozesse nicht in Ordnung sind, andere Themen, Logistikthemen. Aber deswegen kaufe ich mir ein Stück weit, ja, also das Aufholpotenzial dadurch wieder rein, indem ich halt ein schnelleres Verkehrsmittel nehme. Also ich kann auch ein Ticken schlecht organisiert sein in meiner Firma, weil ich dann ja im LKW nur 2 Tage brauche. Wenn ich da auf ein Binnenschiff setze, das dann 2 Tage, also Entschuldigung, bei Rotterdam sind es halt vielleicht 4, 5, 6 Stunden, bis ich da bin, aus Duisburg, und 2 Tage auf dem Wasser.
Okay. So. Aber jetzt nochmal zur Hochautomatisierung, das ist so der letzte Gedanke. Wie würde die dann helfen? Also das ist ja einmal so ein grundsätzliches Logistikproblem, aber Jetzt nochmal.
Das genau, ist eben die Frage. Wo macht der Einsatz eines automatisierten Schiffes das dann nämlich mit Kostenvorteilen gäbe? Darauf wollte ich halt die ganze Zeit hinaus. Heute wird halt damit begründet, also es ist zwar das günstigste Verkehrsmittel im Vergleich zum LKW und zum Güterzug pro Tonnenkilometer beispielsweise, aber es ist halt langsam. So, wir könnten jetzt dieses Kostenargument noch weiter spinnen, also noch weiter verbessern, wodurch es einfach nochmal attraktiver wird. Das würde aber bedingen, und das ist eben meine Aussage, es kann nur funktionieren, wenn sich die Logistiksysteme insgesamt auch verändern und eben erkennen, dass es einen Mehrwert gibt, anders zu planen und anders Transporte durchzuführen. Und dann macht ein automatisiertes Schiff total Sinn. Weil sie eine gewisse Regelmäßigkeit haben. Und es ist auch mehr als nur das reine Fahren. Ne? Also der Umschlag muss dann automatisiert sein. Die Digitalisierung der ganzen Dokumentation und administrativen Pflichten muss dann bereit sein dafür. Wenn sie was exportieren wollen, dann gibt's halt, oder verzollen oder solche Themen, die müssen auch alle dann schon soweit sein, dass eben das gesamte neue Logistiksystem optimiert ist. Und nicht nur, ja, ich fahre mit automatisierten Schiffen, aber ich muss trotzdem noch was unterschreiben, wenn ich das in den Hafen fahre. Dann funktioniert es halt nicht.
Ne? Also die ganze Kette hinten dran bis zum Ausgang des Containerterminals an Land sozusagen.
Richtig.
Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Wie nennt man diese Schiffe, die drücken? Da ist mal so eine lange Wanne davor, weil Sie vorhin auch von Wanne sprachen. Also man spricht von einem Binnenschiff, man spricht von einem hochautomatisierten Binnenschiff in Zukunft. Ich glaube, das ist richtig. Und wie nennt man diese Dinger, die vorne stumpf sind und drücken? Das wollte ich auch schon immer mal wissen.
Schubboote wahrscheinlich, ne? Also es gibt ja, also quasi, der quasi von hinten die Wannen vor sich herschiebt, ne? Das ist das, was ihr meint. Ja,
genau,
also Schubboote. Also das wäre zum Beispiel etwas, was Sie dann in Schwelgern bei Thyssen zahlreich sehen würden, weil die fahren halt in Schubverbänden, ne? Also Verbände. Genau. Ne? Und die einzelnen Leichter, das sind die Wannen, die dann halt so zusammengestellt werden, was weiß ich, 2x2, 2x3, auf der Donau 3x3, also 9 Wannen sogar. Und das, die Einheit, die dann schiebt, ist halt eben das Schubboot.
Also Schubboot plus Leichter gleich Schubverband.
Genau.
Vielen Dank fürs Studium, Generale.
Ja,
zum Schluss. Ja, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Fragen, war sehr interessant. Dankeschön.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Ein Interview mit Cyril Alias und mehr zum Thema autonome Schifffahrt lest ihr in der März-Ausgabe von Bild der Wissenschaft und online auf wissenschaft.de. Die Links findet ihr in den Shownotes. Außerdem startet in der gedruckten Ausgabe von Bild der Wissenschaft eine neue Artikelserie. Es geht um Hormone und die Frage, wie sie unser Leben steuern. So sorgen Hormone zum Beispiel dafür, dass wir nachts einschlafen und morgens wieder ausgeruht aufwachen. Schaut da gern mal rein. In den nächsten beiden Podcast-Folgen haben wir dann ein Doppel-Special zum Thema das gesunde Gehirn für euch. In der ersten Ausgabe dieses Doppels spreche ich mit Anne Schäfer vom Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns darüber, wie man ein Leben lang fit im Kopf bleibt. Über Feedback freuen wir uns jederzeit. Meldet euch gerne per Mail oder über Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.